Letzte Woche haben wir mit einer neuen Predigtreihe begonnen und wir beschäftigen uns ja in diesem Monat mit dem Markus-Evangelium. In der letzten Predigt ging es dann um die Liebe Gottes zu uns Menschen. Wir haben an Erntedank gefeiert, uns daran erinnert, dass Gott uns gut versorgt. Er hat dafür gesorgt, dass das Obst und das Gemüse gewachsen ist und er gibt uns alles, was wir brauchen. Er hat uns seine Liebe auch dadurch gezeigt, dass er seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt gesandt hat. Er kam zu den Verlorenen, um ihnen Errettung zu bringen. Er kam zu den Kranken, um ihnen Heilung zu bringen. Und er schenkt uns Vergebung für unsere Sünden. Nirgendwo wird Gottes Liebe so deutlich wie am Kreuz. Jesus gab sein Leben, damit wir mit Gott in Frieden leben können. Er ist der Weg zum ewigen Leben. Wer an ihn glaubt, der darf sich nach dem Tod auf ein Leben an Gottes Seite freuen. Gott liebt uns Menschen so sehr, dass er uns einen sehr langen Liebesbrief geschrieben hat. Die Bibel. Und er hat sie für uns in einer leicht verständlichen Sprache gegeben. 66 Bücher, in denen wir sehr viel über Gottes Persönlichkeit und über seine Liebe lernen können. Wir haben uns in der letzten Predigt bereits mit den ersten Kapiteln vom Markus-Evangelium beschäftigt und heute geht es dann bei Kapitel 6 weiter. Wer eine Bibel dabei hat, kann sie jetzt gerne aufschlagen bei Markus Kapitel 6 und ich lese ab dem Vers 6. Die Überschrift hier ist die Aussendung der 12. Jesus ging in die umliegenden Dörfer und sprach dort zu den Menschen. Dann rief er die 12 zu sich. Er gab ihnen die Vollmacht, die bösen Geister auszutreiben und sandte sie zu Zweien aus. Er befahl ihnen, nichts mit auf den Weg zu nehmen, außer einem Wanderstock, kein Brot, keine Vorratstasche und auch kein Geld. Sandalen dürft ihr anziehen, sagte er, aber nicht zwei Hemden übereinander. Weiter sagte er, wenn jemand euch aufnimmt, dann bleibt in seinem Haus, bis ihr von dem Ort weiterzieht. Wenn ihr in einen Ort kommt, wo die Leute euch nicht aufnehmen und euch auch nicht anhören wollen, dann zieht sogleich weiter und schüttelt den Staub von den Füßen, damit sie gewarnt sind. Die 12 machten sich auf den Weg und forderten die Menschen auf, ihr Leben zu ändern. Sie trieben viele böse Geister aus und salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie. Als Jesus 30 Jahre alt war, begann sein öffentliches Wirken. Er verließ die Stadt Nazareth, wo er aufgewachsen war, und rief die Menschen dazu auf, ihm nachzufolgen. Diese Nachfolger, die werden in der Bibel Jünger genannt. Und die drei wichtigsten von den Jüngern Jesu waren Petrus, Jakobus und Johannes. Sie waren alle Fischer. Und diese drei Jünger waren mit Jesus besonders eng verbunden. Sie waren sozusagen seine besten Freunde. Darüber hinaus gab es noch 9 andere Jünger, die ebenfalls mit Jesus umherzogen und viel Zeit mit ihm verbrachten. Diese 12 Jünger, die verbrachten 3 Jahre ihres Lebens in dieser Ausbildung mit Jesus, um Menschenfischer zu werden. Jesus war ihr Vorbild. Zunächst verbrachten sie einfach sehr viel Zeit damit, ihn zu beobachten, zu sehen, was er macht, was er tut. Jesus lebte ihnen vor, was es heißt, ein Menschenfischer zu sein und er hatte auch Erfolg damit. Die Massen sind zu ihm geströmt. Viele Menschen kamen zu ihm, um Heilung und Vergebung zu bekommen. Er tat viele Wunder, er trieb die bösen Geister aus, er half den Gelähmten wieder zu gehen und er weckte sogar ein totes Mädchen wieder zum Leben. Die Jünger hatten das alles miterlebt. Sie hatten es mit eigenen Augen gesehen. Aber dann kam dieser Tag, an dem sie selbst aktiv werden sollten. Nachdem sie bei Jesus gesehen hatten, wie die Mission aussehen kann, bekamen sie nun diese Aufgabe gestellt, selbst praktische Erfahrungen zu sammeln. Jesus bevollmächtigte sie. Sein Ziel war es nicht, einfach nur Nachfolger zu haben, die bei ihm sind, die zuschauen, wie er alles macht. Und das war es dann. Das war nicht sein Ziel. Ihm ging es um mehr. Seine Jünger sollten ihre eigenen Erfahrungen sammeln und so weit reifen, bis sie gelernt haben, selbstständig diesen Auftrag umzusetzen. Hätte Jesus versucht, alles alleine zu machen, dann wären seine Jünger auch nach seinem Weggang nicht bereit gewesen, diese Arbeit weiterzuführen. Es gibt einen Satz, der sagt, gib einem Mann einen Fisch und du ernährst ihn für einen Tag. Lehre einen Mann zu fischen und du ernährst ihn für sein Leben. Jesus ging nach diesem Prinzip vor. Er lehrte seine Jünger nicht nur für sich selbst geistlich zu sorgen, sondern auch andere geistlich versorgen zu können. Der Fokus bei Jesus liegt auf dem Dienst für die anderen. Die Not der anderen, die schreit danach, dass geholfen wird. Damals waren die Menschen geplagt von Krankheiten, von bösen Geistern und sie brauchten Vergebung für ihre Sünden. Jesus beschrieb die Menschen als Schafe ohne Hirten, die nicht wissen, an wen sie sich in ihrer Not wenden können. Heute kennen wir diese Probleme auch. Allerdings leben wir in einer anderen Gesellschaft, die ihre ganz eigenen Nöte und Herausforderungen mit sich bringt. Im Gegensatz zur Zeit von Jesus haben wir heute ein ausgebautes Gesundheitssystem. Und mit vielen Krankheiten können wir uns an die Ärzte wenden und sie können uns weiterhelfen. Aber es kommt auch heute noch vor, dass die Ärzte an ihre Grenzen kommen und dass dann nur noch Gott durch ein Wunder helfen kann. Wir reden heute nicht davon, dass Menschen von bösen Geistern besessen sind. Aber es gibt auch heute zahlreiche Menschen, die Getriebene sind von ihren zerstörerischen Süchten oder Gedanken. In unserer Gesellschaft spielt auch Einsamkeit eine große Rolle. Es ist eine große Not. Damals wie heute brauchen die Menschen Vergebung für ihre Sünden. Ohne Jesus sind die Menschen verloren und er ist der einzige Weg, durch den sie gerettet werden können. Wir kennen Jesus als unseren Herrn. Wir kennen diesen Weg. Und deswegen haben wir etwas bekommen, was wir auch weitergeben können, dass wir andere auch auf diesen Weg aufmerksam machen können. Wir kennen den, der die Probleme der Menschen wirklich lösen kann, der ihnen Heilung schenken kann, der ihnen beistehen kann in ihren Nöten. Wir kennen den, der Gottes Liebe ihnen weitergeben kann. So wie die Jünger zu den Kranken, zu den Besessenen und Verlorenen gesandt wurden, so will Jesus auch uns heute aussenden. Jesus hat dich gesegnet. Du gehörst zu ihm, du nennst ihn deinen Hirten. Er hat dir Errettung geschenkt. Das beste Geschenk, das es gibt. Und dieses beste Geschenk dürfen wir auch anderen weitergeben, dass sie es auch kennenlernen, dass sie Jesus kennenlernen und gerettet werden. Du kannst Gottes Liebe auch dadurch weitergeben, wenn du jemand anderem hilfst, wenn du etwas Gutes für jemanden tust. Zum Beispiel, du hilfst jemand beim Umzug, wenn da praktische Hilfe gefordert ist. Vielleicht hilfst du auch jemand, der einfach jemand sucht, der mit dem Hund spazieren gehen kann. Es gibt so viele verschiedene Dinge, wo wir anderen helfen können, wo wir für sie da sein können. Wenn du hilfsbereit bist, dann kann Gott das segnen und Beziehungen dadurch vertiefen. Jesus hat dich gesegnet, um auch andere zu segnen. In unserem Bibeltext lesen wir in dem Vers 7, davon, dass Jesus seinen Jüngern die Vollmacht gegeben hat. Er bevollmächtigte sie, das Reich Gottes zu bauen. Jesus gab ihnen die Macht, Besessene von bösen Geistern zu befreien. Im griechischen Text wird deutlich, dass Jesus seinen Jüngern nicht nur einmal die Vollmacht gegeben hat, einmal am Anfang, und das war es dann, sondern er gab sie ihnen die ganze Zeit hindurch. Die ganze Zeit, wo sie aktiv waren, wo sie auf diesem Missionseinsatz waren, gab er ihnen die Vollmacht. Er schickte sie nicht los, damit er dann seine Ruhe haben kann und nicht mehr mit ihnen verbunden zu sein. Er war auch mit ihnen verbunden, als sie da unterwegs waren. War weiterhin mit ihnen verbunden. Er war auch während dem Einsatz die ganze Zeit bei ihnen. Es ist ermutigend zu wissen, dass Jesus sie nicht alleine gelassen hat. Und eine weitere Ermutigung, die finden wir darin, dass Jesus seine Jünger auch nicht alleine losgeschickt hat. Nicht einzeln, sondern jeweils zu zweit sandte er sie aus. Es waren also 6 Teams, die loszogen, und Jesus sandte jedes von diesen Teams individuell aus, damit sie seine Stellvertreter sein sollten, um die Menschen mit Gottes Liebe zu erreichen. Im Team konnten sie sich gegenseitig ermutigen und einander unterstützen. Sie konnten auch füreinander beten. Und ich bin davon überzeugt, dass Gott auch uns heute gebrauchen möchte, um gemeinsam seinen Auftrag umzusetzen. Es ist nicht vielleicht eine Last, die wir manchmal verspüren auf unseren eigenen Schultern. Ich muss das jetzt irgendwie alleine hinbekommen. So ist es nicht. Sondern er hat uns auch zusammengestellt. Er erwartet nicht von uns, dass wir alleine sein Reich bauen, sondern er gibt uns Möglichkeiten, wie wir das gemeinsam machen könnten. Eine Möglichkeit sind zum Beispiel die Zellgruppen, in denen wir gemeinsam Gottes Auftrag umsetzen wollen. Wir können auch gemeinsam dafür beten, dass Gottes Reich gebaut wird und uns da gegenseitig ermutigen. Jesus war nicht der Erste, der die Jünger so ausgesendet hat. Das war auch bei den jüdischen Almosensammlern schon so, dass sie zu zweit losgezogen sind. Bei Johannes dem Täufer sehen wir das, dass er die Jünger zu zweit losgeschickt hat. Und auch in der frühen Gemeinde ist das eine Praxis gewesen, wenn wir zum Beispiel an Barnabas und Paulus denken, die auf die Missionsreise ausgesandt wurden. Die 12 Jünger sollten nur das Nötigste mit auf diese Reise nehmen. Kein Geld, kein Proviant, keine zusätzliche Kleidung. Sie waren angewiesen auf die Versorgung durch ihren Gastgeber. Wenn sie jetzt Geld dabei gehabt hätten, dann hätten sie ja auch sagen können, okay, dann gehen wir in eine Herberge, da kommen wir unter, dann kaufen wir da etwas und sind versorgt, haben genug zu essen. Aber diese Möglichkeit war ihnen genommen und sie waren sozusagen gezwungen, jemanden anzusprechen und zu fragen, können wir bei euch bleiben? Sie lebten in einer Abhängigkeit einerseits von den Gastgebern, andererseits auch von ihrem Auftraggeber. Die Jünger sollten sich auf die Suche nach offenen Türen begeben. Wenn eine Tür vor ihnen verschlossen sein würde, dann sollten sie sofort weiterziehen und sich weiter auf die Suche machen, bis sie eine Tür gefunden haben, die sich für sie geöffnet hat. Und wenn sich dann eine Tür öffnet, dann sollten sie dort ein paar Tage bleiben. Und durch diese Anweisung macht Jesus seinen Jüngern auch deutlich, dass sie erleben werden, dass nicht alle Menschen für sie offen sind. Sie werden beides erleben. Einerseits geschlossene Türen, andererseits offene Türen. Und so ist es auch bei uns. Wir dürfen, wenn wir uns auf den Weg machen für Jesus, dürfen wir uns bewusst machen, es wird Menschen geben, die offen sind, und Menschen geben, die nicht offen sind. Aber wir sollten uns nicht von den verschlossenen Menschen entmutigen lassen, diesen Auftrag weiterzugehen. Jesus selbst hat es erlebt, dass die Menschen nicht offen für seine Botschaft waren. Manche waren es, andere nicht. Wieso sollte es uns dann anders gehen als unserem Herrn? Ja? Also wir werden auch beides erleben, wenn wir für Gott aktiv sind. Wir sollten uns nicht entmutigen lassen von den verschlossenen Türen, vielleicht auch Herzenstüren, und aber trotzdem weitergehen wie die Jünger und zu suchen nach den Personen, die offen sind für die gute Botschaft. Und wir dürfen ihnen das weitergeben, was wir selbst empfangen haben. Jesus hat dich gesendet, um für andere ein Segen zu sein. Kurz bevor Jesus verhaftet wurde, betete er für seine Jünger. Wir lesen davon im Johannes Kapitel 17. Jesus betet da für die Einheit seiner Jünger. Und er sandte sie auch mit diesem Gebet aus. Und das Gebet, was Jesus damals für seine Jünger gesprochen hat, hat er auch für uns heute mitgesprochen. Genauso wie er die Jünger damals gesandt hat, so will er auch uns heute senden. Er hat auch für dich und für mich in diesem Gebet gebetet. Ich lese aus Johannes 17 ab dem Vers 15. Ich bitte dich nicht, sie aus der Welt wegzunehmen, aber sie vor dem Bösen in Schutz zu nehmen. Sie gehören nicht zu dieser Welt, so wie ich nicht zu ihr gehöre. Lass sie in deiner göttlichen Wirklichkeit leben und weihe sie dadurch zum Dienst. Dein Wort erschließt diese Wirklichkeit. Ich sende sie in die Welt, wie du mich in die Welt gesandt hast. Bei der Aussendung der 70 Jünger spricht Jesus auch davon, dass er diese Jünger aussendet wie Schafe unter die Wölfe. Dieses Bild macht deutlich, dass es einen großen Unterschied zwischen den Jüngern und den Menschen in der Welt gibt. Die einen werden als Schafe beschrieben, die anderen als Wölfe. Als Schafe sind die Jünger auf Gottes Bewahrung vor diesen Wölfen angewiesen. Diese Wölfe könnten ihnen Gewalt antun. Davor brauchen sie den Schutz Gottes. Wir lernen durch dieses Bild auch, dass wir bei der Mission von Gott abhängig sind. Wir brauchen seinen Schutz. Als Schafe unter Wölfen können wir aus eigener Kraft nicht bestehen. Gott muss uns bei dieser Aufgabe unterstützen. Manche Schafe, die sehen die Wölfe und sie ziehen sich aus Angst zurück. Und sie wollen gar nicht mehr unter die Leute gehen. Und sie verstecken sich lieber, als Gottes Auftrag umzusetzen. Aber das ist nicht, was Jesus von seinen Schafen erwartet. Er betete nicht dafür, dass sie aus der Welt herausgenommen werden, dass sie sich zurückziehen. Nein, Jesus sendet dich und sendet mich genau in diese Welt. Wir sollen nicht in der Welt. Wir sollen in der Welt sein, aber nicht von der Welt sein. Nicht so leben, wie die Welt lebt. Das bedeutet, dass wir uns nicht zurückziehen, sondern in die Welt hineingehen und ein heiliges Leben leben. Ein heiliges Leben in einer gottlosen Gesellschaft. Wir sollen so leben, wie es Gott gefällt und damit einen Unterschied machen. Die Leute sollen feststellen, dass wir anders leben als sie. Und dadurch sollen sie auch zum Glauben finden. Das lesen wir in 1. Petrus 2, Vers 9. Aber ihr seid anders, anders als die gottlosen Menschen. Denn ihr seid ein auserwähltes Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft. Gottes heiliges Volk, sein persönliches Eigentum. So seid ihr ein lebendiges Beispiel für die Güte Gottes. Denn er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen. Petrus lässt uns wissen, dass wir hier auf der Erde nur Fremde sind. Unsere wahre Heimat ist nicht hier in Frankenthal, sondern sie ist bei Gott. Vater, bei dir bin ich zu Hause. Vater, bei dir berge ich mich. Wir sollen aufpassen, dass wir nicht so leben wie die gottlosen Menschen um uns herum. Im Vers 12 heißt es dann: Achtet sorgfältig darauf, wie ihr unter euren ungläubigen Mitmenschen lebt. Selbst wenn sie euch eines Unrechts anklagen, wird sie euer einwandfreies Verhalten beeindrucken und sie werden an Gott glauben und ihm die Ehre geben, wenn er kommt, um die Welt zu richten. Lass dich nicht täuschen. Es ist von großer Bedeutung, wie wir leben, dass wir einen Unterschied machen in dieser Welt, dass wir Gottes Licht leuchten lassen in dieser Dunkelheit. Wir sollen uns nicht so verhalten wie die gottlosen Menschen, denn wo wir hingehen, da repräsentieren wir Jesus. Wenn die Menschen sehen, dass dein Leben mit deinem Glauben übereinstimmt, dann werden sie auch zum Glauben finden. Wir haben davon gelesen, dass Jesus uns alle senden möchte in diese Welt hinein. Senden in diese gottlose Welt, um dort Licht in das Dunkel zu bringen. Bist du auch bereit zu gehen? Der Prophet Jesaja, der hörte diese Frage, die Gott gestellt hat: Wen soll ich senden? Wer ist bereit zu gehen? Jesaja antwortete: Hier bin ich, sende mich. Was antwortest du, wenn Jesus dir diese Frage stellt? Wen soll ich senden? Bist du bereit zu gehen? Vielleicht denkst du darüber nach und du kommst zu dem Schluss: Ja, ich bin bereit, ich möchte gehen. Ich möchte diesen Auftrag Jesu annehmen und möchte aktiv werden für ihn. Aber du denkst dir vielleicht: Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Wie soll das gelingen? Und du wünschst dir vielleicht, dass jemand für dich betet. Dann komm gerne im Anschluss an den Gottesdienst hier nach vorne. Und wir sind hier und beten gerne für dich, dass Gott dich unterstützt dabei, diesen Auftrag umzusetzen. Jesus hat dich gesegnet, um für andere ein Segen zu sein. Amen.